ARD Sounds.
Die Geschichte beginnt im Jahre 2019 bei der Bundespolizei in Dresden. Dort macht der Ermittler, wir nennen ihn Daniel, eine verdachtsunabhängige Internetstreife. Daniel arbeitet für die Bundespolizei. Er ist ein Kriminalbeamter der Bundespolizei, der vor allem Ermittlungen im Bereich der Cyberkriminalität führt. Er geht ins Darknet rein und sucht in diesem Fall nach Anhaltspunkten für gefälschte Dokumente. Wer verkauft zu dieser Zeit im Darknet gefälschte Papiere, Reisepässe, Ausweise, Führerscheine, andere Dokumente wie Rezepte? Und er wird fündig.
Bei der Suche nach Usern, welche gefälschte Ausweisdokumente anbieten, sind wir auf diesen Usernamen FakeID Dobby gestoßen.
Dobby ist der Elf aus Harry Potter. Und bei dem gefälschten Dobby gibt es ein großes Angebot an gefälschten Papieren. Dobby bietet gefälschte vorläufige deutsche Personalausweise an, österreichische Ausweise, tschechische, es gibt auch ungarische Papiere, es gibt Rezepte, verschreibungspflichtige Rezepte, die man bestellen kann, Atteste.
Was uns aufgefallen war, war einerseits diese breite Palette an angebotenen Ausweisdokumenten. Darüber hinaus hatte er die Produkte der Ausweisdokumente sehr detailliert beschrieben, was auf eine gewisse Professionalität hindeutete.
Und aus seiner Erfahrung gibt ihm das Gefühl, hier könnte ein dicker Fisch dahinter sitzen. Das muss nicht so sein. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier anzufangen, danach zu suchen, nach demjenigen, der dieses Angebot im Darknet macht. Und das beginnt immer damit, dass die Ermittler dann Testkäufe machen. Das heißt, sie bestellen gefälschte Papiere bei dem Anbieter im Darknet.
Und da geht es jetzt rein, ins Darknet, auf der Suche nach der echten Identität von Dobby, dem Ausweisfälscher. Und der Mann, der hier gerade schon von diesem spektakulären Fall erzählt, das ist MDR-Journalist Rainer Nodalek. Er hat sich auf Dobbys Spur begeben. Es geht um gefakte Ausweise und Reisepässe, falsche Aufenthaltsgenehmigungen und Arztrezepte und die große Frage, wer kauft sowas eigentlich? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 23. April. Rainer, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Also die Bundespolizei ist im Darknet auf diesen mysteriösen Dobby gestoßen und will testweise selbst ein paar Fake-Ausweise kaufen. Wie gehen Sie vor?
Die Ermittler müssen ja erstmal Kontakt aufnehmen. Mhm. Alles verschlüsselt, im Normalfall nicht nachzuvollziehen, wer da mit wem kommuniziert. Und dort kann man dann beschreiben, was man möchte.
Was kostet denn der Spaß eigentlich?
Also wir hatten Durchschnittspreise gehabt zwischen 100 und 260 Euro. Mhm. Wenn du mehrere Papiere bestellst, dann kannst du auch frei darüber verhandeln und dann wird mit Bitcoin bezahlt. Das heißt, derjenige, der kaufen will, braucht ein Bitcoin-Wallet. Und der nächste Schritt ist dann, dass derjenige, der die Ausweise fälscht, der sie herstellt, ja meine Informationen braucht, also die des Käufers. Und die übermittle ich ihn dann auch digital, mit Foto natürlich, das muss da ja alles rein.
Und das machen die Ermittler dann tatsächlich auch in dem Moment? Also sie versuchen, an so ein gefälschtes Ausweisdokument ranzukommen?
Ist im Grunde genommen ihre einzige Chance, dem auf die Spur zu kommen. Mhm. Also das heißt, sie machen jetzt mal eine etwas größere Bestellung. Sie bestellen sich einen österreichischen Pass, sie bestellen sich einen vorläufigen deutschen Personalausweis, ein ungarisches Papier. Und sie haben auch gesehen, er bietet Rezepte an, die verschreibungspflichtige Medikamente beinhalten und die bestellen sie auch.
Also Schmerzmittel, Viagra, so in die Richtung.
Viagra ist ein beliebtes Mittel, das da auch zu bekommen ist. Und natürlich jede Form von Librium, Valium, was kannst alles draufschreiben. Ja, und dann müssen sie warten, sozusagen.
Was ist eigentlich die Dimension, die dahinter steckt, hinter diesem einen Fall?
Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema, über das man sich gar nicht so im Klaren ist. Eine Gesellschaft funktioniert mit Identität. Mhm. Und jeder Einzelne von uns muss seine Identität nicht nur haben, er muss sie auch nachweisen können, gegebenenfalls. Und wenn ich die mit vielen gefälschten Möglichkeiten sabotiere, dann kriege ich ein großes Vertrauensproblem in der Gesellschaft. Das ist ein Angriff auf unser gesamtes System. Es ist eine Form von ganz wichtigem Vertrauen, dass wir mit solchen Identitäten arbeiten können. Der Fall ist in seiner Dimension ein hervorragendes Lehrbeispiel, wie so eine Fälscherwerkstatt funktioniert, wie mit welchen Mechanismen gefälschte Papiere angeboten werden, wie sie an den Käufer kommen. Und es ist extrem schwierig, in so einer Komplettheit wie in diesem Fall eine Fälscherwerkstatt auszuheben.
Inwiefern steht denn das Thema Dokumentenfälschung überhaupt auf der Tagesordnung der deutschen Behörden?
Also diese verdachtsunabhängigen Internetstreifen, die werden ständig gemacht. Also es wird immer nach Anbietern gesucht. Und man findet auch täglich Anbieter. Dass es sie gibt, das kann man an den Grenzübergängen durchaus feststellen, weil dort täglich im Grunde genommen gefälschte Papiere sichergestellt werden. Insofern müssen die Ermittlungsbehörden wachsam sein. Also ich war ja bei solchen Kontrollen dabei.
Habt ihr die gefahren? Ja. Dann schaue ich die kurz nochmal an.
Also als wir an der Grenze waren in Ludwigsdorf, ist es ja die deutsch-polnische Grenze, es war extrem kalt, ein zugiger Ort irgendwie. Die kontrollieren halt stundenlang, werden Autos rausgezogen und dann werden die Papiere angeschaut. Und dann mit den Möglichkeiten der haptischen Kontrolle und dann auch der Möglichkeit der technischen Kontrolle weiter untersucht, wenn Verdachtsmomente bestehen.
Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, gerade in den letzten 2-3 Jahren, dass die Qualität immens angestiegen ist.
Marco Hauff ist ein Ermittler der Bundespolizei, der Spezialist für Urkundenfälschung ist, der sich eben halt sehr gut mit allen Techniken auskennt, die die Fälscher anwenden.
Also die Digitalisierung, die technischen Möglichkeiten der Fälscher haben sich verbessert, sodass die Qualität mittlerweile wirklich gut ist, auf den ersten Blick sehr überzeugend.
Er kennt sich mit allen Techniken aus, diese Fälschungen zu überführen.
Was sind denn für den Experten Hinweise auf eine Fälschung?
Zuallererst guckt er sich mal das Papier an, hin auf das Foto, das in dem Papier immer ist und die Daten, die da drin sind. Und das muss schon mal stimmig sein. So, wenn da schon mal Abweichungen sind, dann läuten schon mal die Alarmglocken. Dann gibt es Merkmale auf den Papieren, die man nachvollziehen kann. Es gibt Hologramme. Wenn man die bewegt im Licht, dann beim deutschen Personalausweis ist das so, dann doppelt sich das Bild. Man kann es abtasten, da gibt es, wird es erhaben, es ist nicht wirklich erhaben, es ist eingelasert, man spürt es sozusagen, weiß, das ist echt. Und wenn da ein Verdacht ist, dann greifst du zur nächsten Möglichkeit, die da ist. Das sind dann Hilfsmittel wie Lupen, die mit Licht, UV-Licht und Infrarotlicht etwas feststellen können. Dann gibt es elektronische Archive. Sie können mit Ihrem Diensthandy sozusagen einen Gesichtsscan machen, der in der Datenbank feststellt, ob dieses Gesicht zur Fahndung zum Beispiel ausgeschrieben ist. Und wenn Sie jetzt weiteren Verdacht haben, gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Es gibt eine Referenzdatenbank, da sind eigentlich alle international gebräuchlichen Papiere drin, Visa, Aufenthaltstitel, alles, was du hast. Es gibt ja nicht nur Ausweise, es gibt einfach so viel Papierzeug. Und dann kannst du in der Referenzdatenbank nachschauen. Du kannst dir selber vorstellen, das dauert einfach eine Zeit irgendwie, bis du das verglichen hast.
Und wenn die Beamten und Beamtinnen an der Grenze dann tatsächlich ein gefälschtes Dokument identifizieren, von wem sind die dann? Also wer benutzt falsche Papiere?
Organisierte Kriminalität ist ein Kunde, der an den Papieren interessiert sein kann, um Identitäten zu verschleiern. Andere kriminelle Schleuser natürlich, da spielt es immer eine Rolle, gefälschte Papiere zu haben.
Wir haben die Situation, dass Personen, die kein Aufenthaltsrecht haben, sich mit Dokumenten eindecken, um einfach im Schengen-Raum reisen zu können. Es gibt aber auch andere Fälle. Als Beispiel Leute, die über ihre Identität wegtäuschen wollen, weil sie zum Beispiel von der Polizei gesucht werden. Leute, die keinen Führerschein besitzen oder nicht mehr besitzen und darüber hinwegtäuschen wollen. Wir haben organisierte Kriminalität, gerade Menschenhandel, Kinderhandel. Ja, also es spielt in vielen Bereichen tatsächlich eine Rolle.
Und für gefälschte Papiere braucht es Fälscher. Einen davon hat die Bundespolizei im Visier, Dobby aus dem Darknet. Von ihm hast du uns am Anfang dieser Folge erzählt. Die Ermittler haben ja einen größeren Testkauf gemacht. Wie geht's denn da weiter?
Die Ermittler haben gewartet. Es ging relativ schnell. Die Lieferzeiten waren da ganz ordentlich, so 7 bis 14 Tage. Und was können die jetzt machen damit? Das kommt ja in einem Umschlag. Und dieser Umschlag hat einen postalischen Zustellungsstempel. Und hier war es der Zustellungsbezirk 39 in der Nähe von Magdeburg.
Ah ja, okay.
Und damit war eine Vermutung für die Ermittler im Raume, Dobby könnte aus Magdeburg stammen. Ist aber nur eine Vermutung. Also warum soll einer den Brief ganz woanders eingeworfen haben? Könnte er aus Sicherheitsgründen machen. Aber die Erfahrung sagt denen, die gehen vielleicht aus dem heißen Bezirk raus, also nicht direkt vor ihrer Werkstatt. Aber dass es Magdeburg ist, da hatten die Ermittler schon ein gutes Gefühl gehabt.
Okay, also der Umschlag ist schon mal eine Spur. Und wie ist das mit dem Inhalt, also diese bestellten Ausweise?
Es sah auch alles ganz ordentlich professionell aus. Darunter waren jetzt ein vorläufiger deutscher Personalausweis, ein österreichischer Pass, ein tschechischer Reisepass und Rezepte hatten sie auch bestellt. Das haben sie dann in die kriminaltechnische Untersuchung gegeben, in der Hoffnung, dass sich irgendeine Spur darauf findet, die möglicherweise zum Täter führt. Und das Erste, woran man immer denkt, ist ein Fingerabdruck ist drauf.
Klar.
Wenn die nur ein bisschen professionell arbeiten, ist da mit Sicherheit kein Fingerabdruck drauf. Dann finden sie aber auf dem österreichischen Dokument eine Sicherheitsfolie.
Mhm.
Und dann haben sie sich daran erinnert, dass die doch schon mal aufgetaucht ist und schauen in ihrem Archiv nach. Und da stellt sich dann raus, dass der Zoll am Flughafen Köln-Bonn im Jahre 2016 eine Lieferung aus China mit solchen Folien beschlagnahmt hatte. Und auf diesen Folien stand eine Lieferadresse. Und die Lieferadresse war wo?
Magdeburg.
In Magdeburg.
Nein.
Und dann war die Idee gewesen, dann gucken wir doch nochmal an der Adresse nach. Wer wohnt da?
Okay.
Und ja, dann haben sie einen Kollegen dorthin geschickt und stoßen dann auf den Namen Luca S., der dort gewohnt hat. Und der war damals 21 Jahre alt.
Junger Typ.
Und da hatten sie das Gefühl, das könnte Dobby sein. Erstmal aus dem Gefühl, dem Bauchgefühl der Erfahrung heraus. Und Luca S. ist Student an der Universität Magdeburg, studiert Informatik zu diesem Zeitpunkt. Und den knüpfen sich dann die Ermittler in den Ermittlungen weiter vor. Natürlich nicht persönlich, ne, weil sie wissen ja noch nichts. Eine reine Vermutung sozusagen.
Was heißt das, sie knüpfen ihn sich vor? Wie genau?
Da kommen jetzt die Rezepte ins Spiel. Also nicht die Ausweise direkt, sondern die Rezepte. Denn jetzt kommt eine Besonderheit, die den Ermittlern in diesem Fall sehr geholfen hat. Die Blanko-Rezepte kann man bei Amazon kaufen. 100 Stück, 500 Stück.
Einfach diese losen Rezeptblätter, unausgefüllt.
Genau.
Die kann man bei Amazon kaufen. Das war mir nicht klar tatsächlich.
Nee, das war mir auch nicht so klar und ich war total überrascht, dass du das dort kaufen kannst. Aber du kannst das kaufen und dann sind die Ermittler erstmal an den Verleger rangegangen, also den Hersteller dieser Rezepte, der sie über Amazon vertreibt. Und der hat dann in seinen Kundenlisten nachgeschaut und siehe da, im Jahre 2018 hatte Luca S. einige hundert von diesen Blanko-Rezepten bei Amazon gekauft. Aber gut, er hat sie gekauft. Ist ja nicht illegal, die bei Amazon zu bestellen.
Das stimmt, ja.
Das heißt, der nächste Schritt ist, die Ermittler müssen an Amazon ran und sagen, pass auf, wir haben da diesen Luca S., wir wollen mehr über den wissen. Konnten die sehen, dass Luca S. bei Amazon diverse Dinge bestellt hat, die man ganz gut für die Fälschung von Ausweisen gebrauchen kann. Drucker, Stanzen, Papier, alles Mögliche. So, das war mal das erste. Gut, das kann man sich auch so, er könnte ja auch Künstler sein und würde sich was ganz anderes daraus machen.
Das heißt, die Beweislage an der Stelle war noch nicht stark genug.
Sie war noch nicht ausreichend gewesen und vor allem wussten die Ermittler ja auch noch nicht, wo ist denn diese Werkstatt? Die Wohnung hat nicht so viele Anhaltspunkte hergegeben, dass man dort eine Durchsuchung machen konnte. Also das ist ja grundgesetzmäßig geschützt. Da brauchst du schon stichhaltige Sachen, um da reinzugehen. Tja, aber wie ist das so mit Amazon? Amazon speichert alles und natürlich hat Amazon auch die Adressen.
Wir konnten erkennen, dass es neben der Bestelladresse auch eine Lieferadresse gab und die war abweichend zur Bestelladresse. Diese Lieferadresse befand sich in einem Gewerbegebiet, ansässig in Magdeburg.
So, und dieses Gewerbegebiet ist dann wie prädestiniert dazu, dort auch eine Werkstatt eingerichtet zu haben.
diese Werkstatt, die wird man dann vermutlich erstmal observieren, beschatten in irgendeiner Form?
Das wäre ja der nächste Schritt, dass du die mit Manpower überwachst. Muss aber vorsichtig sein, die hatten auch gesehen aus den Bestelllisten bei Amazon, dass Luca es auch Überwachungskameras bestellt hatte.
Ja, okay.
Sodass man zusehen musste, dass man dort nicht über diese Überwachungskamera, die, so haben die Ermittler geglaubt, auch installiert sind, wenn man die bestellt hat. Also vorsichtig da observieren, um weitere Spuren zu bekommen. Und der Verdacht ist jetzt schon ziemlich erhärtet, dass es in die Richtung geht. Und schaffen es dann auch in der nächsten Zeit, einen richterlichen Beschluss zum Abhören seines Telefons zu bekommen. Aber der ist auch so professionell, dass da nicht viel verraten wird über die Aktivitäten.
Nachdem wir im Rahmen der verdeckten Maßnahmen feststellen konnten, dass es also einen stetigen Ein- und Ausgang gab von Luca S., hat es nicht lange gedauert, dass eine zweite Person in den Fokus rückte, Markus K.
Der da immer ein- und ausgeht, und das ließ den Schluss ganz nahe liegen, die beiden arbeiten zusammen.
Was ist Markus für ein Typ?
Markus, finden die dann auch relativ schnell raus, ist Angestellter in einem Callcenter. Und später wird sich dann rausstellen, dass er so der Handwerker ist. Der andere, mehr Luca, ist das Brain,
ja,
der die Verkaufsmodalitäten regelt. Und der andere, der auch die Pässe, die Ausweise auch herstellt.
Markus K. wurde offenbar immer regelmäßiger von Luca S. kontaktiert, wenn es darum ging, ihn als Helfershelfer für die Herstellung der Ausweisdokumente sozusagen einzubinden.
Für mich klingt das jetzt alles so, als sei die Bundespolizei Dobby aus dem Darknet ganz dicht auf den Fersen. Das wäre ja ein Coup, wenn sie diesen mutmaßlichen Ausweisfälscher aufgespürt hätten. Wir reden ja hier von Fälschungen im größeren Stil. Das wäre doch jetzt ein Moment für einen Zugriff. Oder was hindert die Beamten daran?
Die wollen ja sozusagen die Dimension dessen, was dahinter steht, aufdecken. Und für diese Dimension brauchen sie die Daten. Und die Daten, so vermuten sie, sind wahrscheinlich auf dem Hauptrechner, den die Täter benutzen. Wenn jetzt ein unüberlegter Zugriff da passiert, dann sind diese Täter auch in ihrer Kenntnis und Erfahrung so weit, dass sie alle Daten in Sekundenschnelle zerstören können. Das heißt, die Polizei braucht einen Zugriff am offenen Rechner, damit die Daten erhalten bleiben, damit man auch sehen kann, wer ist beliefert worden, wie viele Kunden hatten die, was ist die Dimension des Umsatzes. Und deshalb ist man da sehr vorsichtig. Und außerdem muss man es ja auch noch gerichtsfest machen und sich absolut absichern.
Wir hatten dann die Idee gehabt, zu sagen, wir initiieren einen weiteren Dokumentenankauf, beobachten im Grunde genommen, was passiert im Rahmen der Kommunikation und was passiert, wenn gesagt wird, das Dokument ist jetzt fertig produziert und geht in die Post.
Und Sie wissen ja, dass die fertige Ware zu einem Briefkasten transportiert werden muss.
Stimmt.
Und das ist jetzt Ihre Chance, die definitiv auf frischer Tat zu ertappen. Also geben Sie Ihre Bestellung auf und siehe da, nach einiger Zeit und der dauernden Überwachung macht sich in dem Fall was Markus K. zum Briefkasten auf und wirft mehrere Pässe, mehrere Identitätskarten, also so eine größere Lieferung ein, und darunter befindet sich dann auch die gefakte Adresse der Bundespolizei. Dann hatten sie ihre Pässe in der Hand, hatten dann die klaren Beweise, dass in dieser Straße, in diesem Gewerbegebiet von Markus K. und Luca S. solche Ausweise gefertigt werden. Dort ist die Werkstatt, und jetzt haben sie eigentlich alles, was sie vor Gericht brauchen. Und jetzt können Sie den Zugriff planen. Weil es Ihnen so wichtig ist, dass Sie diese ganzen Daten auch sicher bekommen, wird die GSG 9 eingefordert. Die Spezialpolizei, Elitetruppe der Bundespolizei.
Besser geht's sozusagen nicht, ne? Nein, oder härter geht's nicht.
Ja, man geht aufs Volle. Die GSG 9 Leute sind da nicht in ihren offiziellen Uniformen rumgelaufen, sondern die waren alle schön in Zivilkleidung und getarnt und haben dann diesen Zugriff vorbereitet. Und haben draußen zur Ablenkung haben sie eine kleine Explosion verursacht. Haben eine Blendgranate oder irgendwas Ähnliches gezündet, dass da drin einfach irgendwie ein bisschen Ablenkung besteht. In der Zwischenzeit sind sie von zwei Seiten an dieses Gebäude rangekommen. Das war so eine Art flacher Fabrikbau gewesen, der von mehreren Seiten zugänglich war. und stürmten dann im Moment der Explosion, kamen sie durch zwei Türen da reingestürmt in die Räumlichkeiten.
Als es die akustische Ablenkung gab, wurde Luca S. auf dem Bürostuhl sitzend vor dem offenen Rechner festgenommen, sodass er also keine Möglichkeit mehr hatte, an den Rechner zu kommen oder irgendeinen Stecker von dem Rechner zu ziehen.
Und dann kam die forensische Untersuchung dort. Also man hat schon einen guten Teil an Daten festgestellt. Darauf beruht ja dann auch letztendlich nachher die Gerichtsverhandlung, dass man da doch einiges gefunden hat. Und finden dann auch all die Sachen, die bei Amazon in Bestellung waren. Und finden diverse Rohlinge und schon fertiggestellte Ausweise und so weiter. Und dann hatten sie da ihre Werkstatt und die Fälscher gefunden halt. Zwei junge Männer irgendwo, die im großen Stil gefälschte Ausweise im Darknet angeboten haben und jetzt hops genommen wurden.
Ziel der Bundespolizei war es ja auch, das System dahinter zu finden und zu verstehen, in welchem Ausmaß da Ausweispapiere gefälscht worden sind. Was konnten Sie durch die Daten auf dem Computer herausfinden?
Mit diesen Daten konnte man nachher das Gerichtsverfahren ausgezeichnet bestreiten. Es wurde vor allem Urkundenfälschung in einem besonders schweren Fall angeklagt. Das heißt hier gewerbsmäßige Urkundenfälschung, die schon einem sehr harten Strafmaß unterliegt. Da können Gefängnisstrafen bis zu 10 Jahren ausgesprochen werden. Da gab es auch genug Punkte. 600 Urkundenfälschungen waren zugrunde gelegt. Wie viele es absolut waren, weiß man nicht. Es war auch eine Summe an Umsatz von 35.000 Euro, die man feststellen konnte. Trotzdem könnte es theoretisch noch viel mehr gewesen sein, weil so wahrlich nachvollziehen kann man es nicht. Jetzt haben die Ermittler natürlich aber auch Listen gefunden, wer da sozusagen bestellt hat.
Also wir hatten Dokumentenkäufer identifizieren können, die aus dem Bereich der türkischen Callcenter-Mafia-Bande kamen. Wir hatten einen gesuchten Mörder gehabt, der sich mit einer neuen Identität ausgestattet hatte. Also das Potpourri war sehr groß und es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass wir einen Terroristen feststellen konnten, der auch dort sich ein Ausweisdokument gekauft hat.
Wie ist dann das Urteil ausgefallen?
Das Urteil ist für beide so im Mittelmaß ausgefallen. Freiheitsstrafen zwischen 3,5 Jahren und 3 Jahren und 8 Monate, das waren die Strafen gewesen. Das ist schon für junge Männer eine erhebliche Freiheitsstrafe.
Der Fall hat ja 2 Seiten. Du hast uns erzählt, wie kriminelle Fälscher professionell vorgehen. Auf der anderen Seite stehen ja aber auch Menschen, die solche gefälschten Ausweise übers Darknet kaufen und nutzen. Nicht alle sind gesuchte Mörder und Mafia-Mitglieder. Wie groß ist denn da das Ausmaß?
Im vergangenen Jahr war es knapp unter 100.000 Delikte, die entdeckt wurden, wo Fälschungen dann auch polizeibekannt waren. Wenn man so alle Delikte, Fälschungen, unzulässiger Gebrauch von solchen Dokumenten zunimmt, man kann sich aber vorstellen, dass der Dunkelbereich weitaus größer ist. Also es versuchen Menschen, einen Vorteil daraus zu ziehen, der ihnen eigentlich nicht zusteht. Und in dem Bereich der Schwarzarbeit sozusagen, viele Leute wollen hier arbeiten. Und wenn sie aber keine Arbeitserlaubnis haben, dann können sie sich über solche Papiere diese Arbeitserlaubnissen verschaffen halt. Also das ist auch nochmal im Bereich der Einsatz auf Baustellen, Arbeitskräfte. Und das ist mal so das Spektrum am äußeren Rand, an der Hochkriminalität. Aber wird sie auch einen Attest bestellen können, zum Beispiel als Schüler, der nicht zur Schule gehen will, vielleicht schon mit Bitcoins umgehen kann.
Wir haben vorhin schon gehört, allein in den letzten Jahren sind solche Fälschungen so glaubhaft und professionell geworden, dass man sie mit bloßem Auge oft nicht mehr als Fälschung erkennen kann. Jetzt frage ich mich aber, haben die Fälscher zurzeit eine bessere Technologie am Start oder sind es die Ermittler? Wer ist technologisch gesehen weiter vorne?
Ich glaube, das ist so ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Ne? Mhm. Technologisch, wir haben jetzt nicht meiner Kenntnis nach in Deutschland die großen Fälscherwerkstätten. Die sind international, zum Beispiel ist ein Hotspot im Moment in Europa, ist in Griechenland, ist Athen.
Ach ja, okay.
Der Marco Haufe, Ermittler der Bundespolizei, Urkundenspezialist, war dort im Dienst gewesen, abgesandt. Er meinte, eigentlich haben wir jeden Tag eine Fälscherwerkstatt ausgerufen.
Wirklich, ja? Warum gerade in Griechenland?
Athen ist ein Drehkreuz für die Einreise nach Europa aus verschiedenen Ländern, Asien, Afrika. Und es hat sich da halt etabliert. Das können Sie natürlich wieder ändern.
Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Leute, die diese FKM-Episode gehört haben, den nächsten Ausweis, den sie in der Hand haben, nochmal genauer anschauen. Rainer, vielen Dank, dass wir da in das Thema geguckt haben.
Vielen Dank.
Den Film Kripo Live, Tätern auf der Spur, falsche Papiere, echte Verbrechen von Rainer Nadolek verlinken wir euch bei uns in den Shownotes. Morgen geht's bei FKM um die Tschernobyl-Katastrophe vor 40 Jahren. Die schlimmste Katastrophe der zivilen Atomkraft. Und wenn ihr denkt, das hat mit uns heute nichts mehr zu tun, dann empfehle ich euch die Episode sehr. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet haben Johanna Hausmann und Marc Hoffmann. Produktion Timo Lindemann, Regina Stärke, Viktor Fösner-Weresch, Christine Gerhäuser-Kamp und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis bald. Und noch ein schneller Podcast-Tipp für euch hinten raus. Stellt euch mal vor, ihr seid seit Jahren in einer Beziehung und dann stellt sich plötzlich raus, diese Person, die ihr liebt und vertraut, will euch und euer Leben zerstören. Um solche Fälle geht's in der neuen Staffel Bayern 3 True Crime – Gefährliche Nähe. Bayern 3-Moderatorin Lea Geishauser spricht mit Strafverteidigerin Jana Jürgen anhand wahrer Kriminalfälle über rechtliche Hintergründe und juristische Knackpunkte und spricht mit Experten über die psychologische Seite solcher Fälle. Hört rein in die inzwischen 9. Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts. Jeden zweiten Donnerstag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Auch als Video.